D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Hallo.
Und Herr Pähler.
Ich bin die Neue.
Hallo.
Die Neue was? Kommt.
Ach so.
Bist du Bildchefredakteurin, Herr Pähler?
Leider nein, leider nein. Das wird jemand anders. Bild bekommt nämlich eine neue Chefredakteurin.
Die Netzneutralität geht, haben Medien die Debatte verpennt.
Die App boomt, warum Snapchat für Facebook und traditionelle Medien eine Herausforderung wird.
Die Vielfalt fehlt, wie Medienunternehmen Diversity für sich entdecken.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Komm. Heute von der Taz-Medienkolumnistin Silke Burmeester. Und zwar geht's um die Personalie der Bild-Zeitung. Kai Diekmann legt sein Amt als Chefredakteur nieder. Dafür wird er jetzt Herausgeber. Tanit Koch wird Chefredakteurin und erwartet die Kritikerin der Bild-Zeitung eine bessere Zeitung, wenn jetzt eine Frau an der Spitze steht. Dazu Burmeester eben hier bei uns in der Redaktionskonferenz.
Also ich bin ja eine Optimistin und von daher habe ich tatsächlich die Hoffnung, dass es, was den Sexismus anbelangt, tatsächlich was bringt. Es gibt ja noch eine andere ganz sozusagen große Frau bei Springer, das ist die, bei der Bild am Sonntag Chef ist, nämlich auch das ist eine Frau, Marion Horn, und die hat ja tatsächlich gesagt, dass sie dieses Nacktsein aus der Zeitung raushaben will, und das mit dem Sexismus ist sicherlich ein vordringliches Thema, weil ich schon denke, dass es da einen Unterschied macht, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Zumal das Ding ist einfach, das ist unglaublich unmodern.
Die zweite Meinung
kommt heute auch von Silke Burmeester. Sie wirft der Bild Sexismus vor und bezeichnet diesen als unmodern, ohne selbst davor zurückzuschrecken. Denn im gleichen Interview verlor sie auch ein paar Worte über Tanit Koch.
Nee, das Ding ist, das ist ein Springer-Geweck. Die wissen ja, wen sie da holen. Die hat bei Springer gelernt, die hat da an der Journalistenschule ihre Ausbildung gemacht. Die ist in dem Laden groß geworden. Sie war Kai Diekmanns rechte Hand.
D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien.
Das neutrale Medienmagazin.
Von ihr werden wir uns in Europa wohl verabschieden müssen. Von der Netzneutralität. Vor einer Woche hat ja schon die Entscheidung im EU-Parlament stattgefunden. Wir haben darüber hier auch bei D-Radio Wissen berichtet.
Nur wenige Tage später hat die Telekom angekündigt, wenn Anbieter uns Geld bezahlen, können wir im Interesse aller deren Daten bevorzugt ausspielen.
Nicht nur von der Netzgemeinde gab es viel Kritik an dieser politischen Entscheidung. Jetzt müssen sich auch die Medien Kritik gefallen lassen.
Einer der führenden deutschen Medienwächter sagt, ja, liebe Medien, liebe Öffentlichkeit, ihr habt die Debatte ein bisschen verschlafen. Darüber reden wir jetzt mit ihm, mit Jürgen Brautmeier. Er ist Direktor der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen. Zurzeit ist er außerdem Vorsitzender der Direktorenkonferenz der 14 deutschen Landesmedienanstalten und jetzt live bei D-Radio Wissen. Guten Abend, Herr Brautmeier.
Ich grüße, guten Abend.
Herr Brautmeier, wieso ist hier eine Debatte von den Medien verschlafen worden?
Weil die Debatte, die es vorher gegeben hat, eine Debatte unter Fachleuten war, unter Netzaktivisten. Und in den Zeitungen, in den großen überregionalen Zeitungen, sei es auf der Wirtschaftsseite oder im Feuilleton, man nach diesem Thema suchen musste. Es kam nicht richtig. Es kam immer das Thema Roaming, denn das war ja in diesem Gesetzespaket oder im Verordnungspaket mit drin. Aber das Thema Netzneutralität mit all seinen Facetten, was sehr kompliziert ist, muss man zugeben, kam eigentlich nicht vor. Und erst als jetzt die Abstimmung gewesen ist und das Geschrei laut war, dass da etwas passiert ist, was vielleicht doch nicht so gut war, sind alle Zeitungen mit sehr kritischen Kommentaren gekommen. Und das ist meine Kritik. Diese kritischen Kommentare kamen zu spät. Sie hätten vorher da sein müssen.
Hätten die Medien nicht in der Tat auch tatsächlich aus eigenem Interesse schon vorher reagieren müssen? Also inwieweit sind sie vielleicht auch selbst von der Entscheidung betroffen?
Ja, denn sagen wir mal, wenn wir im Netz uns in Zukunft alle bewegen und die Medien natürlich auch, dann muss auch für die Medien klar sein, dass sie nicht mit Mautgebühren etc. belästigt werden, wenn sie zum Beispiel im öffentlichen Interesse, wie ein öffentlich-rechtlicher Rundfunksender oder wie überhaupt der Rundfunk oder wie Ergebnisse von Produktionen von Zeitungs- und Verlagshäusern durch das Netz geleitet werden. Das sind Inhalte, die im öffentlichen Interesse sind. Und wenn ich da von vornherein nicht dafür sorge, dass die dann auch eine gewisse Sicherheit haben und nicht irgendwo benachteiligt werden oder sich im harten wirtschaftlichen Wettbewerb gegen diejenigen bewähren müssen, die tiefe Taschen haben und die vielleicht nicht im öffentlichen Interesse sind, dann ist da ein Problem.
Aber da ist ja auch was ganz Interessantes zu beobachten, nämlich auch eine gewisse kommunikative Augenwischerei, so empfinde ich das zumindest. EU-Kommissar Günther Oettinger, der ließ in dieser Woche twittern, dass dank der nun geschaffenen Netzneutralitätsregeln alle Daten im Netz gleich behandelt werden. Irgendwie passt das doch nicht zusammen mit dem, was da eigentlich entschieden wurde, oder?
Das ist richtig. Also natürlich ist die Überschrift Netzneutralität ja und alle Daten müssen gleich behandelt werden, aber dann kommt, es darf auch Spezialdienste geben. Das Problem war, keiner hat richtig definiert, was das sein kann. Und dann ist, wie gesagt, die Telekom 2 Tage später aus der Deckung gekommen, sage ich jetzt mal, und hat gesagt, ja, das können Videokonferenzen sein, das kann Gaming sein. Und überhaupt auch Start-ups, und die sind wir bereit, mit einer kleinen Umsatzbeteiligung auch bevorzugt zu behandeln. Das ist, glaube ich, der schlagende Beweis dafür, dass man sich vorher nicht genug Gedanken gemacht hat, was darf da überhaupt in welchen Qualitätsklassen bevorzugt behandelt werden. Man hat es einfach erstmal erlaubt, ohne genau hinzugucken.
Warum ist Ihnen als Medienaufseher eigentlich die Netzneutralität so wichtig?
Weil wir als Medienaufseher uns verstehen als diejenigen, die für die Vielfalt da sind, die darauf achten sollen, dass die Vielfalt sich entwickeln kann, dass sie nicht verkürzt wird, dass sie nicht kommerziellen Interessen geopfert wird. Also die Vielfalt, die Meinungsvielfalt, die auch für unsere Demokratie wichtig ist. Also ich muss jetzt nicht den großen theoretischen Überbau hier rausholen, aber die Medienwächter sind diejenigen, die hier bei uns nicht die wirtschaftlichen und die strukturellen oder technischen Interessen im Auge haben sollen, sondern die auf die Inhalte gucken, nämlich die Medieninhalte und deren Bedeutung für die Meinungsbildung.
Jetzt ist das
und damit wir uns da nicht missverstehen, ich will auch nicht die alte Regulierung, die wir früher hatten bei Fernsehen und Radio, jetzt auf das Internet ausdehnen. Da reicht es, wenn jemand uns gegenüber auskunftspflichtig ist oder wenn wir Transparenz hineinbringen können. Also mir geht es darum, dass jemand mit drauf guckt, der nicht überall regulieren will, aber der über Missbrauch wacht und da aufpasst, dass da nichts Schlimmes passiert.
Das ist ja auch ein ganz interessanter Punkt. Das ist jetzt ja auch erstmal so auf EU-Ebene im Parlament dann entschieden worden. Dann geht es natürlich auch um die Umsetzung, wie das in Deutschland aussehen könnte. Mhm. Was könnte denn jetzt unternommen werden, zum Beispiel hier in Deutschland, damit die Netzneutralität, ich sag's mal so, vielleicht doch noch gerettet wird?
Also die Netzneutralitätsverordnung, die es jetzt gibt, ist ja bindendes Recht. Ab April 2016 gilt die auch unmittelbar, ohne dass sie in nationales Recht umgesetzt werden muss. Aber selbstverständlich sind die Richtlinien oder die Ausführungen, die noch auf europäischer Ebene über das Gremium der europäischen Regulierungsanstalten ausgearbeitet werden müssen. Darauf müssen wir jetzt noch Einfluss nehmen, um zu sehen, dass da noch Strukturen eingezogen werden. Spielräume dafür gibt es. Und meine Aussage ist ja eigentlich nur, hier in Deutschland haben wir das bisher nur aus der technischen und wirtschaftlichen Sicht diskutiert. Wir sind da auch ein bisschen schlechter aufgestellt als alle anderen europäischen Länder. Die haben in ihrer Regulierung nicht nur die wirtschaftliche und technische Seite, sondern auch die inhaltliche Seite mit im Blick. Und hier bei uns in der Bundesrepublik aufgrund unseres föderalen Systems ist diese inhaltliche Seite, die bei uns von den Ländern verantwortet wird, nicht mit dabei und nicht mit am Tisch, wenn in Brüssel über diese Regulierungsinstitutionen weiteres festgelegt wird. Also das ist mein Plädoyer. Die Inhaltsseite muss ab sofort mit da dran, denn das ist auf uns aufgrund unseres föderalen Systems für einen Verfassungsauftrag.
Sagt Jürgen Brautmeier, der Vorsitzende der Direktorenkonferenz der 14 deutschen Landesmedienanstalten hier bei D-Radio Wissen. Wir reden jetzt über eine App, bei der ich zumindest das erste Mal so irgendwie doch das Gefühl hatte, als ich sie gesehen habe, dafür bin ich nun wirklich zu alt. Und das stimmt vielleicht nicht, aber dieses Gefühl, das habe, glaube ich, nicht nur ich.
Ich hatte es auch, Herr Peller.
Ja?
Ja, total.
Also es ist irgendwie dieses einmal klicken, schnell schauen und dann ist alles wieder weg. Das ist ja das Grundprinzip, vereinfacht gesagt. Es geht um die App Snapchat. Hier bei uns ist diese Chat-App ja eher so, ich sag mal, unter Teenagern sehr populär und auch vielleicht so in so speziellen Communities, so Online-Kreisen wie Fashion-Blogger beispielsweise.
Aber in den USA ist die App schon deutlich weiter als bei uns in Deutschland. Die Boom-App für Leute bis 35, würde ich mal sagen. Und da kommen die traditionellen Medien sogar richtig ins Schwitzen.
Und als Daniel die letzten beiden Wochen im Urlaub war, da gab es nicht nur Strand, zwar auch, aber nicht nur, sondern eben auch einen Teil der Woche, den hast du quasi mit einem Test gemeinsam mit dem Journalisten und Blogger Richard Gutjahr verbracht. Mhm. Und ihr habt quasi mal alle Apps ausgelassen, bis auf eben Snapchat und quasi eure Reise nur mit Snapchat dokumentiert. Wie war das für dich?
Also ich wollte die App mal endlich verstehen. Das war ja so, also viele kennen das vielleicht noch so von Twitter, dass man erst ein bisschen brauchte, um da reinzukommen. Mhm. Und bei Snapchat ist das nochmal Konfusion zum Quadrat. Das hat geklappt und ich war baff, wie krass man nicht nur mit Snapchat Geschichten erzählen kann, sondern vor allen Dingen, wie groß die App ist. Also kleines Beispiel, MTV, die kommen nicht mehr drum herum, bei ihren Events auf Snapchat zu verzichten, um die Zuschauer zu erreichen. Die MTV Music Awards, hier mal ein Beispiel, seit Jahren gehen die TV-Quoten runter um 40% allein jetzt in diesem Jahr. Es haben 5 Millionen Live-Zuschauer eingeschaltet. Über Snapchat gab es an dem Tag für die Story 25 Millionen Views. Ähnliches berichten andere Medienanbieter. Also ich glaube, da kommt noch was Großes auf und zu, sei es als Nutzer, als auch auf Medienmacher.
Was würdest du sagen, was ist das Fazit eurer Reise?
Ja, ehrlich gesagt, also meins kann ich dir ja gleich im Laufe der Sendung noch erklären. Das von Richard weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kennen wir am besten mit ihm selbst, denn er ist jetzt auch mit hier live mit uns verbunden. Hallo Richard.
Hallo Daniel, Herr Pehler.
Hallo, sag mal Richard, was hat dich denn überhaupt sozusagen anfangs dazu bewogen, ich sag mal so eine Bildungsreise zum Thema Snapchat zu machen?
Naja, es war genauso, wie Daniel schon beschrieben hat. Im Grunde genommen haben wir ja das Internet schon so quasi durchgespielt, aber bei Snapchat hat es halt wirklich echt Bildungslücken gegeben. Wir alle kannten die App, wir haben sie auch runtergeladen, aber es war wie so ein Twitter-Moment, dass sich die App einem am Anfang nicht so richtig erklärt hat. Und anders als damals vor Jahren, als wir noch über die 140 Zeichen gerätselt haben, kommt bei Snapchat noch etwas anderes Vernichtendes hinzu. Das User-Interface ist totale Grütze. Es erklärt sich nicht. Es ist wirklich total unintuitiv, sodass man wirklich schier verzweifelt an seiner eigenen Fähigkeit. Warum nutzen das so viele Amerikaner und gerade Teenager, wenn es doch eigentlich so total verrückt in der Bedienung ist und eigentlich bräuchte man eine Anleitung dazu. Und dann hilft halt nichts. Da muss man halt nochmal in Bildungsurlaub gehen und sagen, okay, jetzt zwingst du dich jeden Tag einfach zu lernen, learning by doing, und irgendwann mal macht es dann Snap und dann hat man es verstanden.
Also ich gebe zu, ich gehöre, glaube ich, noch in die Reihe derjenigen, die zwar Snapchat auf ihrem Smartphone installiert haben, aber es noch nicht verstanden haben. Und deswegen habe ich das Programm zwar, ich nutze es aber nicht und konnte deswegen allerdings auch nicht sehen, was ihr gemacht habt. Kannst du uns das nochmal so ein bisschen beschreiben?
Naja, das Schöne an Snapchat ist, du hast wenig Möglichkeiten zu betrügen. Das heißt, du musst also chronologisch das festhalten, was dir wirklich passiert. Du kannst das nicht groß editieren, du kannst da nicht großartig irgendwie was drumrum machen, sondern du kannst wirklich nur Momentaufnahme, entweder als Foto oder als Video, und das dann auch nur maximal 10 Sekunden lang, also in den Äther schicken. Und dann kannst du so Stories, so kleine Tagebücher sozusagen kreieren, was dir so am Tag alles widerfahren ist. Der Witz an der Geschichte ist, die Leute können das im Prinzip dann maximal 24 Stunden abrufen und danach löscht sich, zerstört sich das, ähnlich wie bei Mission Impossible. Wir haben die Nachricht gelesen, die zerstört sich jetzt in wenigen Sekunden von selbst. Und für uns Medienleute macht das ja nun wirklich überhaupt keinen Sinn, denn du kreierst mit viel Hirnschmalz und mit sehr viel Werbe und sehr viel Kreativität einfach ein Produkt, einen Film, ein Tagebucheintrag, und der ist danach weg. Und das, also das zuerst mal durchdringen, was daran gut sein soll, das ist die eigentliche, glaube ich, Klippe, über die gerade wir Medienleute erstmal springen müssen.
Hast du denn diese Klippe schon genommen? Kannst du sagen, was für uns Medienleute tatsächlich gut daran ist?
Ja, und zwar muss man sich an einen Gedanken gewöhnen, der ist total irre, aber ich versuche ihn mal in Worte zu fassen, und zwar loszulassen, dass wir tatsächlich lernen, nicht mehr anzuhäufen und Dinge auf Stapel zu legen und zu sagen, das lese ich morgen dann, wenn ich Zeit habe, sondern dass man quasi den Moment des Augenblickes feiert, den aber dann auch ganz schnell wieder loslässt und sagt, okay, wenn ich es verpasst habe, dann ist es auch nicht so schlimm. Will heißen, die App eignet sich für Leute mit einem totalen Informations-Overkill, die einfach auch kein schlechtes Gewissen haben wollen, wenn sie mal was verpasst haben. Das heißt, es geht, man konsumiert was und dann ist es weg. Und dadurch, dass man die Chance hat, keine Chance hat, das noch ein zweites oder drittes Mal dann anzuschauen, muss man sich auch nicht mehr damit belasten, dass man was verpasst hat. Dann ist es halt so. Das heißt, man lebt quasi den Augenblick und weint aber auch nicht dem Snap von vor 24 Stunden mehr hinterher.
Trotzdem hast du auch Erfahrungen, sag ich mal, darüber gesammelt, was tatsächlich auch die Grenzen von Snapchat sind, also was auch doch nicht geht?
Ja, absolut. Also man kann zum Beispiel damit jetzt nicht großartiges Storytelling so machen, dass man zum Beispiel sich etwas aufhebt und dann später sendet, wenn man gerade zum Beispiel in einem Funkloch steht oder irgendwie gerade irgendwie bei der Deutschen Bahn irgendwie im Zug sitzt, dann ist man komplett angeschmiert, weil dann kann man nichts senden und auch nichts empfangen und man kann es auch nicht für später großartig aufheben. Also solche Dinge sind ein absolutes No-Go für jeden Berichterstatter und dann auch irgendwie die Fähigkeit tatsächlich mal, man kann manchmal Dinge nicht nur in 10 Sekunden ausdrücken, das ist unmöglich. Also bei längeren Interviews oder so etwas, den Interviewpartner zu zwingen, dass er seine Antwort in 9,8 Sekunden erzählt, das ist ein Riesenhandicap. Also für solche Geschichten würde ich dann doch auf andere Apps ausweichen.
Jetzt bist du ja jemand, der quasi auf anderen sozialen Netzwerken durchaus viele Follower, Zuschauer, wie auch immer an sich bindet. Wie viele Menschen haben mitbekommen, was du und Daniel jetzt gemacht habt auf eurer Bildungsreise?
Also es werden tatsächlich immer mehr. Ich habe gestern ein lustiges Experiment gemacht. Ich habe in einem Snap mal empfohlen, dass man jemandem folgen soll. Und die Person kam dann irgendwie 20 Minuten ins Zimmer gelaufen und gesagt, hey krass, was bei mir abgeht. Innerhalb von wenigen Minuten haben mir hier 30 oder 40 Leute gefolgt. Das heißt also, es werden wohl immer mehr und die Community ist noch sehr klein, sehr fein, aber auch sehr loyal. Das heißt also, wir erleben hier tatsächlich, glaube ich, tatsächlich die Geburt eines neuen kleinen Riesens. Und wie das am Anfang eben mit Twitter oder bei Facebook war, man kannte sich quasi noch alles persönlich. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese App im nächsten Jahr spätestens zur US-Präsidentschaftswahl, wo Snapchat ja auch Journalisten engagiert hat, um also den Wahlkampf nächstes Jahr komplett auszusnappen. Ich könnte mir vorstellen, dass die App sich daran dann messen lassen wird, ob sie tatsächlich auch für mehr als nur für Entertainment und für irgendwelche Show-Events gut ist, sondern eben auch für journalistische Inhalte.
Ich würde da gerne nochmal reingrätschen, auch, aber mit einem Unterschied, den ich jetzt sehe im Vergleich zur frühen Phase von zu Twitter. Das ist, glaube ich, auch, da bin ich auch nach deine Meinung interessiert mich da, nämlich einmal der Faktor, wie geschickt dort Werbung eingebaut ist und welches Potenzial diese Städte oder Eventgeschichten haben, die es ja noch drumherum gibt. Also nicht nur der Content von Freunden.
Ja, absolut. Also uns hat echt auch die Schuhe ausgezogen, als wir gemerkt haben, wie geschickt Snapchat einen Fehler sozusagen umgangen hat, den Twitter bis heute noch nicht gelöst hat, und zwar die Frage der Monetarisierung. Snapchat hat tatsächlich gleich von Anfang an sich Gedanken gemacht, wie kann man Geld machen. Und ein Feature, und das war wirklich, ist uns erst gekommen, als wir es das dritte, vierte Mal, fünfte Mal gesehen haben, war, man kann sich Filter über seine Bilder oder Videos legen. Die sind super beliebt, gerade bei der jungen Zielgruppen. Und über diese Filter kann man also zum Beispiel den Ortsnamen unten einblenden oder in welcher Geschwindigkeit man gerade unterwegs ist, wie spät es ist oder das Wetter vielleicht. Oder eben, man legt sich einen Filter drüber, den eben Starbucks, McDonald's oder irgendeine Klamottenfirma gesponsert hat. Nicht, weil man sich damit dann ein Foto schicken möchte oder sowas, sondern man stolpert über diese Filter automatisch, wenn man eigentlich einen ganz anderen Filter sucht und kommt damit in den Kontakt mit einer Firma. Und zwar immer und immer wieder. Die Leute snappen ja nicht nur einmal am Tag, sondern vielleicht 10, 12, 20 Mal. Und jedes Mal stolpern die also über einen dieser Werbebanner sozusagen. Und das Komische daran ist, es stört auch gar nicht groß. Also man empfindet das nicht als nervige Werbung, sondern man sagt, ach, das ist ja nett gemacht, aber ich will diesen Filter jetzt nicht. Und das ist wirklich enorm. Da haben die Jungs echt ihre Hausaufgaben gemacht. Und ich bin echt sehr gespannt, weil gerade hier das finanzielle Moment tatsächlich sehr groß zu sein scheint, dass diese App tatsächlich auch Geld abwirft.
Da snappen ganz schön viele Menschen auf dieser Welt und das hat dazu geführt, dass das Unternehmen Snapchat mittlerweile 14 Milliarden Euro wert ist, 500 Mitarbeiter hat, 100 Millionen Nutzer und kein Wunder, dass es nicht lange gedauert hat, bis quasi ein lukratives Kaufangebot von Facebook hineinflatterte, was dann aber abgelehnt wurde, muss man auch erstmal machen. Und noch dazu kann man sagen, Snapchat hat es ganz gut im Griff. Negativschlagzeilen gibt es kaum, beziehungsweise hat man auch mit einem neuen Management drehen können. Also das Thema Sicherheitslücke beispielsweise oder Sexting-Vorwürfe. spricht man eigentlich nicht mehr so richtig drüber.
Nee, das ist komplett weg, sondern wenn man sich anschaut, die App ist mittlerweile, hat einen ganz anderen Stellenwert, auch im Alltag von in Großbritannien, aber auch in den USA, wie ich da auf der Reise gerade zum Beispiel erlebt habe. Aber ich glaube, wir müssen uns nochmal so ein bisschen grundsätzlicher mit dieser App beschäftigen und auch darum, welche Möglichkeiten es gibt. Und da haben wir einen tollen Gast, einen Social-Media-Experten, der sich in den vergangenen Wochen und Monaten ausschließlich mit Snapchat befasst hat. Philipp Steuer. Philipp, schön, dass du bei uns bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Was ist für dich eigentlich die Faszination von Snapchat?
Es ist, glaube ich, so eher der Moment jetzt, so was Richard vor uns auch schon gesagt hat. So, du kannst wenig stellen, du musst einfach das performen, was du gerade bist. Du kannst nicht großartig rumeditieren, was ja so in den letzten Jahren irgendwie so Mode gekommen ist. So Instagram wird alles, wie auch der Fall gezeigt hat, von der 18-Jährigen, die jetzt ihren Instagram-Account dicht gemacht hat, weil sie traurig wurde und alles nur gefaked war. Das kannst du dann nicht. Es ist ein Jetzt-Moment, man muss loslassen und man muss einfach jetzt funktionieren. Und man hat auch so, finde ich, so eine kleine Erinnerung, wenn man irgendwas gesehen hat, wie jetzt eure Reise oder so ein Städte 24 Stunden Ding, man nimmt das so mit und hat das so für sich und kann das dann anderen erzählen, die es vielleicht nicht gesehen haben.
Dann haben wir genau diesen Fall. Ich habe die Reise von Richard und Daniel nicht gesehen, du aber glaube ich schon. Was ist das aus deiner Sicht, was du am meisten mitgenommen hast davon, was ich mir vielleicht auch mal irgendwie merken könnte?
Also am meisten davon mitgenommen habe ich Neid, weil ich
es war eine Arbeitsreise, das möchte ich mir festhalten.
Ich in einem grauen Büro in Köln-Deutz saß, alles grau war und die beiden da lustig durch die Gegend sich am Bilden waren und dann am Ende in einem schönen Baumhaus gelandet sind.
Ein
sehr schönen Baumhaus, wo jetzt meine bessere Hälfte auch hin möchte, kostet es was wolle. Super, danke dafür. Mal gucken, ob ich das auch als Bildungsreise durchkriege. das einfach, ich finde halt so teilweise so die Gags oder was so gezeigt wurde, das war einfach im Hier und Jetzt und ich fühlte mich mitgenommen von den beiden. Mhm. Wir haben jetzt privat nicht so viel zu tun, aber ich fühlte mich trotzdem so wie der Freund, der gerade noch zugucken darf, der vielleicht zu betrunken war, um sich an alles zu erinnern, aber ich habe halt alles so gesehen und es war...
Du warst in Wirklichkeit dabei.
Ich war dabei und es war abwechslungsreich. Ich wusste nicht, was ihr macht.
Was mich interessiert, wir haben natürlich so kleine Geschichten gespielt, ne? Ja. Habe ich mich gefragt, wirkt das nicht so ein bisschen wie ein Fremdkörper, weil das halt nicht was ist, dass ich ja nicht nacherzähle, was ich erlebt habe oder einen echten Moment gerade capture, sondern dass sie natürlich ein bisschen gespielt haben. Oder war das völlig in Ordnung?
Ich fand es völlig in Ordnung. Gut, an der Gag-Dichte müssen wir noch arbeiten oder an der Ausführung. Nein, aber ich fand, es ist halt einfach die Abwechslung, glaube ich, die gut ist. Ich meine, auf der anderen Seite gibt es Leute, die ihr ganzes Leben jeden Tag da rein erzählen, wo halt relativ wenig man sieht, sondern mehr über die Person erfährt. Aber bei euch hat man eher viel gesehen und das Ganze mit einer lustigen Note. Und das war halt echt unterhaltsam und fand ich gut.
Muss man eigentlich, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, tatsächlich ganz ernsthaft, um Snapchat wirklich durchdringen zu können, muss man dafür eine solche Reise in die USA unternehmen? Zumindest momentan noch?
Ich meine, es gibt auch, glaube ich, eine große Firma in Amerika, die jetzt gesagt hat, hey, ihr Mitarbeiter könnt einen Tag Urlaub nehmen, wenn ihr aber euren Urlaubstag auf Snapchat dokumentiert, damit ihr versteht, wie es funktioniert. Und ich weiß nicht, ob man jetzt eine komplette Reise machen muss, aber tatsächlich, wenn man sich so drauf limitiert, kann man einfach nur Snapchat verstehen und sieht dann aber auch wiederum, was es für Möglichkeiten gibt. Man denkt plötzlich in anderen Richtungen, weil man ja sonst eher nur gewohnt ist, ich mache ein Foto, lade es auf Instagram hoch, fertig. Aber so kann man sich überlegen, wie erzähle ich die Geschichte vielleicht noch besser oder was kann ich noch machen?
Daher Daniel und Richard vorhin beide, glaube ich, zugegeben haben, dass sie so, ich sag mal, anfangs Berührungsschwierigkeiten und irgendwie auch Schwierigkeiten hatten, quasi sich dem Thema Snapchat zu nähern, gebe ich zu, ich habe das immer noch. Kannst du uns denn mal, ich weiß nicht, ob das geht überhaupt in wenigen Sätzen, einmal erklären, wie es wirklich funktioniert?
Ja,
so auf einem Herrn Pähler-Niveau?
Ja, okay, Herr Pähler, ich probiere das. Ich rede langsam, damit Sie mir folgen können.
Genau, und in einfachen Worten bitte.
Nein, was man, glaube ich, bei Snapchat grundsätzlich sagen muss, es gibt zwei Wege zu kommunizieren. Einmal direkt untereinander, wie bei WhatsApp und anderen Messenger-Diensten. Ich schicke einer anderen Person privat ein Foto. Und dann gibt es eben diesen öffentlichen, Anführungsstrichen, Bereich, das kann ich aber auch festlegen, wo ich einfach sagen kann, okay, ich poste das, was mir gerade am Tag passiert, in Bild- oder Videoform, in meine Snapchat-Geschichte oder auch Story. Und all die Sachen, die ich an einem Tag poste, werden dann aneinandergereiht und sie ergeben am Ende einen langen Filmstreifen, den man sich dann durchgucken kann. Und das ist letztendlich so, ne, auf der einen Seite ist die private Kommunikation, auf der anderen Seite so dieses Storytelling mit Bildern und Videos, was so Snapchat, glaube ich, besonders macht und vor allem auch durch diese Stories so besonders jetzt geworden ist dadurch. Und Snapchat tut gut daran, die machen auch so gewisse Live-Stories, wo man dann dran teilnehmen kann, wenn man jetzt neben seiner normalen Geschichte, zum Beispiel auf dem Oktoberfest war es so, da konnte ich das zu meiner normalen Geschichte hinzufügen. hinzufügen, aber auch eben zur Oktoberfest-Geschichte. Das gab es auch schon in Berlin. Und da wiederum nimmt Snapchat die besten Bilder, kuratiert das, stellt das zusammen. Und die Leute, die in diesen Geschichten landen, es gab einen Berliner Jungen, der hat das, der hatte plötzlich 10 Millionen Aufrufe. Und es ist wirklich so, ein auf der einen Seite privat kommunizieren, auf der anderen Seite Geschichten erleben.
Aber diese Geschichten, die sind auch etwas länger haltbar als 10 Sekunden.
Genau, du hast halt, du kannst also die einzelnen Schnipsel, die besteht aus verschiedenen Schnipseln. Das Bild kannst du bis zu 10 Sekunden anzeigen lassen. Ein Video geht auch bis zu 10 Sekunden. Das stückelt sich am Ende zusammen. Heißt, du kannst so viel wie möglich, also wie du magst, aneinander fügen. Und aber, was auch wichtig ist, während die einzelnen Snaps, die man privat sendet, nur einmal man sie ansehen kann im normalen Modus, kann man sich die Geschichte für 24 Stunden immer und immer wieder angucken. Heißt, man verpasst auch nichts direkt.
Und das finde ich so irre, ja. Also du bist quasi beim Entstehen der Geschichte dabei, weil wenn du siehst halt schon die ersten Snaps, die sind dann halt schon in dieser Geschichte drin. Und wenn dann eine Stunde später ein bisschen was passiert, also zum Beispiel die Reise ein bisschen weitergeht und dann ein neuer Snap oder zwei neue Snaps hinzukommen, dann kannst du halt später sehen, wie es weitergeht oder halt auch an der Stelle einsteigen oder dann auch nochmal die kompletten letzten 24 Stunden anschauen. Genauso, wenn du halt natürlich nicht rechtzeitig einsteigst und das schon der ganze Vorgang länger als 24 Stunden dauert, dann verpasst du halt den Anfang und kannst dann nicht mehr einsteigen. So. Das ist halt irgendwie ziemlich faszinierend. Oder du hast gerade diese Live-Geschichten erzählt, wie zum Beispiel das Oktoberfest. Ich habe mir einen Marathon angeschaut, die kuratierte Geschichte zum New York-Marathon. Ich war hin und weg, ich habe so viel erfahren. Ich habe den Start gesehen, ich habe zwischendrin die Partygruppen gesehen. Ich habe gesehen, wie eine Blindengruppe mitgelaufen ist und wie die angefeuert worden sind und wie die ersten Sieger ins Ziel kamen, dass es einen Rekord gab. Und das war besser als jede TV-Reportage. Und wenn ich mir so überlege, bei einer klassischen TV-Reportage, dass da so ein Hansels im feinen Anzug steht und schön in sein Mikrofon plappert, das will ich nicht mehr sehen, wenn ich das einmal so gesehen habe. Ich hatte das Gefühl, dass ich da in 2 Minuten viel mehr informiert wurde, als in so einer klassischen Berichterstattung.
Ist es denn eigentlich, dass man tatsächlich mehr Informationen bekommt oder hat man das Gefühl, dass man auch echter und näher dran ist?
Ich glaube, das ist beides. Also zum einen näher und echter dran, definitiv. Und was die Informationen angeht, man, glaube ich, kriegt so Informationen mit, wie Daniel jetzt gerade auch gesagt hat, so mit der Blindengruppe beim Marathon. So, da habe gerade selbst überrascht geguckt. Und das sind so kleine Schnipsel, die man dann mitkriegt, die man sonst auf normalen, in Anführungsstrichen klassischen Wege nicht gesehen hätte. Und das macht es, glaube ich, so spannend, weil man ganz andere Einblicke kriegt und dann eben der Security-Typ selber auch eben snappt. Und dann hat man seine Sichtweise und das ist schon irgendwie cool.
Wir vertiefen das Thema Snapchat mit Philipp Steuer gleich weiter. Wer gerade die App offen hat und mal schauen möchte, kann zum Beispiel einfach mal meinen Namen eingeben. Daniel Fiene, klein und zusammen. Fiene schreibt sich wie Biene noch mit F. Und wie findet man dich auf Snapchat?
Philipp Steuer, 1L2P, die am Ende und Steuer wie Finanzamt, zusammengeschrieben alles.
Ah, irgendwas groß, klein, ist
nein,
das wurscht?
Alles klein.
Ha, gut, also Vorname, Nachname bei uns. Und Herr Pähler, wie ist das bei dir?
Ich müsste nachgucken. Ich habe ja gesagt, wie ich heiße bestimmt Herr Pähler. Ich heiße bei all meinen sozialen Netzwerken Herr Pähler.
Was mit Medien, das Snapchat-Medienmagazin.
Und als solches fragen wir uns natürlich nicht nur, welche Faszination geht eigentlich von einer solchen App wie Snapchat aus, sondern
oh, ich hab Angst, was jetzt kommt.
Oh ja.
Wieso?
Ich sag, komm jetzt nicht mit Risiken und gefährlich.
Nein, ich frage mich was bedeutet
Steuer
das
ist ja hier
uns?
Und der kann dir jetzt alle deine. Ach was? Ich dachte, jetzt kommen deine deutschen Fragen, Herr Pähler.
Meine deutschen Fragen.
Ja.
Wie ist das mit Datenschutz?
Genauso schlecht wie auf allen anderen Netzwerken. Du verkaufst deine Seele.
Sehr gut.
Es ändert sich nichts.
Aber nein, was mich in der Tat tatsächlich interessieren würde, das ist ja erstmal sehr spannend, aber wenn man das auch mal so aus Medienmacherperspektive betrachtet, ne? Also, wie viel Potenzial steckt da eigentlich drin? Also irgendwie gerade, wenn man auch guckt, wie viele Menschen es tatsächlich in den Staaten schon nutzen. Wir haben ein paar Zahlen vorhin schon genannt. Das ist ja echt nicht zu unterschätzen, denke ich mal, oder?
Nee, es ist nicht nur zu unterschätzen. Ich meine, es ist in Amerika ist es so, in England ist es so, selbst in Brasilien gibt es jetzt große Marketingkampagnen, wo Snapcodes auf Dosen gedruckt werden. Und das nimmt krasse Ausmaße an mittlerweile.
Und das finde ich vielleicht so einen kurzen Eindruck. Wir waren noch an einem Tag im Freizeitpark und da steht man ja immer lange in Schlangen für Achterbahnen. Und da kann man, was macht man da in der Schlange? Man guckt auf sein Smartphone. Und wir haben die ganze Zeit auf die Smartphones der anderen geschaut und mehr als 50% der Leute, die dort waren und nicht nur die Jungen, haben tatsächlich Snapchat genutzt. Dann kam vielleicht mit Abstand Instagram. Und dann lange nichts und dann kam Twitter, Facebook und E-Mail. So auf einer Ebene.
Wie repräsentativ ist das?
Naja, es waren halt schon, es war natürlich so Turnschuhforschung, ne? Aber ja. ich finde, also ich kenne noch einen Kollegen, du hast einen Kollegen, der das auch aus Großbritannien erzählt.
Genau.
Von mir ein Kollege hat das auch aus Großbritannien erzählt. So. Also das merkt man schon eindeutig so. Das finde ich total spannend. Aber was wenn man sich das nochmal anschaut, ne? Jetzt klar, glaubst du an Snapchat-Journalismus, also dass es regelmäßig Formate dort geben kann auf der Plattform, oder funktioniert das halt so, wie die App angelegt ist, nicht?
Ich finde schon, dass es funktionieren kann. Sicherlich das, was Richard auch vorhin schon mal gesagt hat, wenn du, glaube ich, unterwegs bist, jetzt auch auf Reisen oder dokumentarisch irgendwas festhalten willst und dann eben in ein Funkloch kommst, dann ist es halt blöd, weil eben, ne, du musst halt warten, bis du wieder Internet hast und das dann alles erst dann liefern kannst und du kannst auch nichts austauschen. Was ich aber schon gesehen habe, eben auch bei englischen Kollegen, sind durchaus schon News- und Interviewformate, wo es die ganze Zeit hin und her geht. Das hat mir viel Information geliefert, sehr unterhaltsam, und das klappt schon. Man muss sich halt echt ein bisschen, ne, Gedanken machen, umdenken. Und ich habe das vor 2 Wochen mit meinen Studenten gemacht. Habe ich auch Snapchat nur nutzen lassen. Das hatten die so halb teilweise Leute genutzt. Und ich habe die halt gezwungen dazu, eine News, eine Nachricht der vergangenen Woche auf Snapchat aufzubereiten. Und das hat auch super funktioniert. Also es geht Mittel und Wege.
Wie haben die das gemacht?
Die haben ganz simpel sich vorher den Plan gemacht, was wollen wir überhaupt. Die haben sozusagen die News in Snaps zerlegt, in Bilder und Videos, und Fotos und Videos haben sie in dem Sinne genommen, indem sie das vom Bildschirm abgefilmt oder abfotografiert haben und draufgeschrieben haben. Und das hat gepasst. So, das war jetzt nicht groß ausgeschmückt, aber die Information kam an, und darum geht es ja oftmals.
Gibt es auch, auf YouTube gibt es ja so große Stars mit einer Mega-Community. Gibt es schon Leute, die berühmt geworden sind wegen ihrer Snaps?
Ja, es gibt zwei. Einmal Shonduras heißt der eine, der ist so also ein Zeichner eigentlich gewesen, der ziemlich verrückt ist und viele lustige Snaps damals gemacht hat. Der hat mittlerweile auch 1 Million Reichweite und wird auch so von Läden wie Disney mittlerweile bezahlt, dass der für die Influencer-Marketing macht, heißt also Produkte in seinen Snaps vorstellt. Und dann gibt es noch eine, die heißt Yes Jules, die ist eine ehemalige oder immer noch Party-Promoterin, so ein bisschen so ein It-Girl aus Amerika, die eben auch nichts anderes macht, als den ganzen Tag dir zu erzählen, wo sie gerade ist, was sie gerade macht, was sie gerade isst. Das funktioniert auch schon, ja.
Jetzt hast du ja gerade auch ein neues Projekt am Start, snapguys.com heißt das. Ist das, muss ich mir da sowas drunter vorstellen, dass das quasi so Snapchat-Entwicklungshilfe für Deutschland ist?
Das ist, glaube ich, Snapchat-Entwicklungshilfe für Deutschland und die ganze Welt. Denn Snapchat hat einen riesen Nachteil. Und ich finde das total, das ist so, hat mich von Anfang an gewurmt. Seit 1,5 Jahren nutze ich das Ding jetzt. Und ich habe mich immer gefragt, so, ne, boah, wie finde ich jetzt neue Leute? Und ich will halt eben nicht nur die Stars. So, die Stars machen für mich jetzt so teilweise guten Content, aber oftmals ist es einfach nur, ja, ich bin hier, ich bin Kanye West und ich bin Gott. Schaut mich an. Und dann hatte ich mich immer gefragt, okay, wie finde ich jetzt andere neue Leute? So, und dann gibt es halt eben Menschen wie Richard und Daniel, die das dann sehr auf ihren Social-Plattformen pushen, aber so wirklich, ne, dass man das rausfindet, so ein Register gab es nicht. Und dann habe ich irgendwann überlegt, okay, mit einem Kumpel zusammen, der ganz fit im Webdesign ist, lass uns doch bitte irgendwas zusammenbauen, sodass man eine Art Register-Kategorisierung hat, sodass man da eben interessante neue Leute finden kann, aber auch selbst gefunden werden kann, und sozusagen das Ganze voranzuschieben, um eben gute Inhalte zu pushen.
Was ich auch cool fand, dass, oh, jetzt hört man dich nochmal, weil ich das gerade auf Snapchat aufgezeichnet habe. Ich wurde nämlich tatsächlich gerade von 2 Leuten hinzugefügt, die das jetzt hier im Radio gehört haben. Das ist ja cool.
Wahnsinn.
Das finde ich cool, also könnt ihr nochmal weiter gucken. Was glaubst du denn, wenn wir uns jetzt die internationalen Sachen anschauen, wird die App in Deutschland auch so durchstarten?
Die App startet eigentlich schon durch. Das geht wieder so ein bisschen, glaube ich, von der Öffentlichkeit so ein bisschen weg, dass die das gar nicht mitkriegen. Denn dadurch, dass ich auch so ein bisschen YouTube nebenbei mache und da einige große YouTuber kenne, die nutzen das alle. Und so eine der größten deutschen YouTuberinnen, die ist auch auf Snapchat aktiv. Bibi heißt die, super Schminkkanal.
Bibis Beauty Palace, richtig?
Die macht pro Snap 300.000 Aufrufe pro Snap. Jetzt schon in Deutschland.
Nein.
Doch, 300.000.
Es gibt ja auch 300.000.
Pro Snap.
Da kannst du bei Richard und mir 1.000 wegnehmen, und das, dann hast du irgendwie so ungefähr unsere Zahl. Also
ihr hattet 299.000.
Ja. Nein, 300.
Du meinst 3 Nullen weg.
Richtig. Ja. Aber wenn du mal hier schaust, es gibt ja immer neben dem Benutzernamen, gibt es eine Punktezahl.
Ja.
Was bedeutet die?
Das ist der sogenannte Snap-Score und der rechnet sich aus Snaps, die du verschickt und empfangen hast. Das ist so ein bisschen so ein Beliebtheitsding oder so ein Aktivitätenindex, der sich wiederum aber nicht auf die Stories bezieht. Heißt also, wenn du Stories machst, kommt da nicht rein. Und ich glaube, das war damals vor allem auch so, wenn man überlegt, so die Herkunft von Snapchat, so wurde von Schülern gepusht. Ich glaube, in der Schule ist das so, ah, guck mal, der hat einen Snap-Score von 14.000. Ich habe nur 2.000, boah, der ist beliebt so. Das sind, glaube ich, noch so teilweise so Relikte von den Anfangszeiten. Und für die Story selber komplett uninteressant.
Wir können jetzt mal schauen, mal so einen Live-Test machen, ob tatsächlich Snapchat auch in den USA auch gut genutzt wird. Denn ich versuche uns mal mit der Britta zu verbinden. Britta Wedeling, die Handelsblatt-Korrespondentin vom Silicon Valley, ist natürlich auch in dieser Woche mit dabei und live im
Britta.
Radio. Hallo, ach, Britta.
Hallo
Britta!
Erschreck uns doch nicht immer so.
Wir reden gerade über Snapchat und wie das eigentlich auch in anderen Ländern durchstartet und auch bei in gewissen Szenen hier in Deutschland. Sag mal, kommst du im Silicon Valley noch ohne Snapchat aus?
So ein bisschen, ja. Also Snapchat ist noch nicht mein Hauptanalyse-Tool, aber ich folge das natürlich ganz interessant, was da passiert. Ist ja auch sehr interessant, dass in Los Angeles, wo du ja auch zuletzt warst, ja auch eine sehr große Tech-Community sich gerade bildet. Also das sind alles ganz interessante Entwicklungen hier.
Wir wollen heute mit dir aber über ein anderes Thema kurz noch sprechen, nämlich Diversity. Das ist gerade dein großes Thema gewesen oder ist dein Thema, weil du hast mit 5 schwarzen Gründern darüber gesprochen und eine große Geschichte gemacht, was halt auch Vielfalt in Startups in der Tech-Welt angeht. Was hast du gelernt?
Ja, das ist ja ganz interessant, weil man ja mal denkt, ist in Silicon Valley, da wird ständig die Zukunft erfunden, ja, da wird ständig an der besseren Welt geschraubt. Wenn man dann tatsächlich sich mal anschaut, wie die Zusammensetzung in den Startups aussieht und in vielen Unternehmen, war ich doch wirklich sehr erstaunt, wie wenig die Diversität da tatsächlich stattfindet. Das gilt nicht nur für Frauen, die unterrepräsentiert sind in den Unternehmen, sondern vor allen Dingen afroamerikanische Gründer. Und wenn man mit den Leuten spricht, die tatsächlich es geschafft haben, und es sind einige, die sehr bekannt geworden ist, unter anderem Tristan Walker, der eine Kosmetikfirma gegründet hat, die unter anderem von Google Ventures gebackt wird, wo auch Google als großes Softwareunternehmen rein investiert, die sagen tatsächlich, naja, ein Unternehmen, das diese bestimmten Leute nicht als Ratgeber hat, das eben selbst keine Diversität in der eigenen Mannschaft hat, hat auch Schwierigkeiten, sich an eine zunehmend diversere Welt zu gewöhnen. Und die sehen tatsächlich das als Wettbewerbsvorteil.
Aber woran liegt das überhaupt, dass es so undivers ist im Silicon Valley?
Es ist ganz interessant, wenn man sich die Entwicklung anschaut, die Entwicklung der Geschichte von Silicon Valley, dann ist es tatsächlich ja so, dass in den 50er, 60er Jahren das Valley entstanden ist auf Initiative der US-Regierung und vor allem des US-Militärs und nach wie vor an den Universitäten, das ändert sich gerade, an den Universitäten mehr Männer als Frauen einen Abschluss machen in den entsprechenden Fächern, Computerwissenschaften, und dass tatsächlich auch die Situation in den Startups, das haben mir zumindest viele Frauen erzählt, mit denen ich gesprochen habe, tatsächlich so ist, dass Männer sehr oft Männer einstellen, was natürlich auch daran liegt, wenn man sich das vorstellt, im Startup, da arbeitet man viel am Wochenende, auch am Abend, und da geht man noch einmal ein Bierchen trinken.
Nicht wundern, wir haben hier gerade noch Studiobesuch.
Wer ist das?
Der kleine Snapchat-Hund. Emma.
Also dass man auf jeden Fall dann gerne in sich mit Gleichen zusammensetzt, abends beim Bierchen, und das ist dann doch für die Frauen etwas schwieriger, erst da reinzukommen. Aber die Aufmerksamkeit auf dem Thema ist im Valley gerade ziemlich groß, und darum geht die Geschichte, die morgen erscheint. Und da ändert sich tatsächlich gerade was, und das habe ich auch versucht zu beschreiben.
Britta, herzlichen Dank für den Einblick ins Silicon Valley. Und ich habe mal gerade geguckt, der CEO von Snapchat, der ist, der trägt auch nicht zu Diversity bei. Ein Mann, weiß. Also sehr unaufgeregt an der Stelle.
Ich bin sehr froh, dass Britta hier immer wöchentlich zu Diversity in unserer kleinen Show beiträgt.
Dankeschön, Britta.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Und Philipp, ja, wir verabschieden uns jetzt auch an dieser Stelle. Hast du noch den ultimativen Snapchat-Tipp für uns?
Ja, sei du selbst.
Bis dahin, da üben wir uns noch dran, Herr Pähler, oder?
Ja, ich tue mich schwer mit sowas.
Und das schaffen wir bestimmt bis zur kommenden Woche. Und bis dahin wünschen wir euch noch eine
mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.